Hallo und herzlich willkommen. Renegades German präsentiert dir die XFL-Saison 2020. Vom ersten Kickoff bis zum letzten Touchdown bin ich dabei und am Mikrofon dein Stefan.
Und mit Stefan am Mikrofon bin ich, Sam von XFL Germany, zu finden auf Instagram und Twitter unter @XFLGermany.
Der vierte Spieltag ging los mit den Los Angeles Wildcats. Die waren zu Gast in New York bei den Guardians, wo wir beide uns ja so sicher waren, ne, dass LA gewinnt. Aber nein, das Spiel ging 17-14 für die Gastgeber, die New York Guardians, aus. Was hast du denn zu dem Spiel kundzutun?
Ja, gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht so wirklich einordnen. Man darf nicht vergessen, dass der Kicker der Wildcats 2 Field Goals aus eigentlich machbarer Distanz verkickt hat. Ansonsten hätten die Wildcats wahrscheinlich gewonnen.
Okay.
Ja, Luis Perez hat gut ausgeschaut, würde ich jetzt mal behaupten. Jo. Aber das ist halt kein Quarterback, der die Spiele gewinnt. Das ist ja so ein Spielverwalter. Der hat jetzt auch nur 150 Yards geworfen, ein Touchdown, das ist alles okay. Aber wirklich berauschend war das auch wieder nicht. Mhm. Für Guardians-Verhältnisse ganz gut, aber ja, war jetzt auch nicht die Offenbarung, würde ich mal behaupten.
Ja. Ja, ich fand es relativ ausgeglichen. Also sie gingen ja sozusagen 14-14 ins letzte Quarter, wo ja nur noch das Field Goal aus 47 Yards von McCrane sozusagen aufs Scoreboard kam, dann von den New York Guardians. Tja, ansonsten, die Wildcats haben viele Yards gemacht, also 345 gegenüber 250, im Schnitt 5,7 Yards. Dann frage ich mich immer, shit, wie kriegt man denn nur 14 Punkte aufs Board? Ja?
Naja. Ja, ich würde sagen, der Neckbreaker war diese Interception, die Jamar Summers gefangen hat. Ich glaube, dann wussten alle, dass dieses Spiel wahrscheinlich zu New Yorks Gunsten ausgegangen ist.
Ja. Also was ich auch wieder spannend finde oder fand, war, ich gucke ja immer auf die Quote bei den dritten Versuchen, ja. Bei den Third Downs und LA 17%, New York 38%. Ja, ich meine, gut, wenn ich bei dritten Downs nur 17% mache, dann...
Dann wird es schwierig, ja.
Und was war noch eigentlich spannend? Der Wide Receiver, Trey McBride von den Wildcats, der war stark.
Sehr stark,
ja. Ja, also mit 12 Mal wurde angespielt, 8 Mal ist er dann 127 oder hat 127 Yards gebracht und einen Touchdown. Kann man nicht meckern.
Kann man nicht meckern, nee. Und vor allem war das natürlich auch wichtig, weil Nelson Spruce ja ausgefallen ist. Ja. Und dann muss einfach der nächste Mann absteppen, wie man so schön sagt. Und das hat er, glaube ich, ganz gut gemacht. Aber ich frage mich halt immer noch, wie sie dieses Spiel nicht gewinnen konnten. Also sprach ja eigentlich alles für sie. Mehr Yards gemacht, den besseren Quarterback gehabt, einen besseren Wide Receiver gehabt. Wie verliert man so ein Spiel?
Ja, also es ist schon schräg. Josh Johnson macht irgendwie 325 Yards, zwar nur 63% Completion, und Perez macht 69 Completion bei 150 Yards. Also irgendwie, entweder haben die da geschummelt. Nein, also es geht anscheinend. Und nicht nur die nackten Zahlen sind ausschlaggebend, sondern ja, man muss auch irgendwie in die Endzone kommen. Ja,
ja, klar. Und damit hatten ja eigentlich die Guardians ein Problem in den letzten Spielen, aber ja, dieses Mal die Wildcats wieder.
Ja, aber auch diesmal, die Guardians ja diesmal auch, die haben ja auch nur einen Touchdown.
Ja, klar. Also ist sehr schlecht eigentlich. Ja, ich weiß nicht. Das hat mich nicht wirklich überzeugt, aber sie haben gewonnen und stehen jetzt bei 2 Siegen und 2 Niederlagen. Ja. Und das ist ja daher eigentlich ganz okay. Ja, es wird jetzt halt spannend, wie sie das am Wochenende zeigen, also was sie am Wochenende gegen die Dallas Renegades zeigen können.
Mal schauen. Ja, da bin ich gespannt. Und da außerdem ist es auch noch auswärts für New York. Und schauen wir mal. Und wenn wir schon dabei sind, können wir eher gleich noch sagen, aber kommen wir auch später nochmal dazu. Die Los Angeles Wildcats haben dann Heimspiel. Da sind die Tampa Bay Vipers zu Gast. Aber
das
aber
wird dazu schwierig. Kommen wir später. Ja, ich glaube, du freust dich auf dieses Spiel.
Nein. Nee. Das zweite Spiel war dann Seattle Dragons gegen die St. Louis Battlehawks. 16 zu 23. Der Dome hat gekocht.
Ja, und St. Louis mausert sich immer mehr zum Top-Team der Eastern Conference.
Ja.
Also ich sehe da kein anderes Team, das denen irgendwie gefährlich werden kann. Ich hatte ja lange die DC Defenders vor den Battlehawks, aber mittlerweile muss man, glaube ich, sagen, dass die Machtverhältnisse klar jetzt auf Seiten der Battlehawks stehen.
Ja, definitiv. Und ja, es war wie beim ersten Heimspiel, ne? Also gut, die Hütte war gut voll.
Ja.
Und sie haben wieder das Spiel dominiert. Kann man jetzt da kann man einfach nur sagen, gut, super Job gemacht.
Ja, sehr gut, ja.
Was gab's noch? Da, bei den Seattle Dragons durften irgendwie drei Quarterbacks mal aufs Feld. Zum Glück haben die nicht 10 davon. Ja,
wirklich. Ja, die haben jetzt das gleiche Problem ein bisschen wie die Guardians das hatten in den letzten Wochen. Die haben keinen richtig guten Quarterback zur Hand, den sie jetzt einsetzen können. Ja. Die haben das ja dann am Ende noch mit Keenan Reynolds versucht, der auch im College ja Quarterback gespielt hat, jetzt aber eigentlich als Wide Receiver eingesetzt wird. Ja, das zeugt dann schon ein bisschen von Hilflosigkeit. Obwohl BJ Daniels war ja sehr gut, ne? Ja. Also zumindest zu Fuß, der hat 84 Yards erlaufen, 100 Yards erworfen, aber das reicht dann im Normalfall nicht für einen Sieg.
Naja, und wenn du, also egal ob Daniels, Silvers oder Reynolds, sie kamen halt nicht über die 50% Completion rüber.
Ja,
naja. Und alle drei zusammen sind, 128 Yards.
Das ist nichts. Das bei 22 Pässen, ja.
Okay. Ja, nee.
Also, ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber das hatten wir ja eigentlich schon vermutet, dass die Dragons da Probleme haben, weil sie keinen wirklich guten Receiver haben. Also Austin Prohl, der war ja im ersten Spiel ganz okay. Ja. Aber seitdem hinkt er auch relativ seinen Leistungen hinterher.
Ja, immerhin ein Yard hat er geschafft. Cool.
Ja, nicht schlecht, ne?
Ja, besser als gar kein Yard.
Bei 5 Targets eine Reception für ein Yard. Das ist guter Arbeitsnachweis.
Ja, wenn's ein halbes Yard vor der Endzone ist, dann ist dieses Yard sehr gut. Aber ansonsten.
Nee, das war gar nicht. Und Jordan Tamu, der gefällt mir immer besser, ja. So, sowohl im Passspiel, der hat wieder 74% seiner Pässe an den Mann gebracht und noch 63 Yards selber laufen. Und der hat ja schon ein hohes Volumen an Läufen, die er nimmt. Er hat jetzt 16 Mal ist er selber gelaufen für 63 Yards. Natürlich ist das nicht berauschend, aber es sind 63 Yards. Und das reicht dann halt einfach.
Naja, und du hast damit ja immer noch eine Option. Das heißt, wenn er kein Ziel findet, kann er immer noch laufen.
Diese RPO-Offense, die spielen sie ganz gut. Ja. Und DeMornay Pearsonell, der Wide Receiver, das ist immer mehr das Main Target von Tamu. Der ist schon ein sehr sicherer Wide Receiver. Hat jetzt keine überragenden Zahlen gemacht, aber 5 Pässe gefangen von 5 Targets.
Ja.
Kann man machen.
Ja, und relativ ausgeglichen. Also wenn man sich mal Spieler oder die Ziele von ihm anschaut, 5 Pässe, 2, 5, 6, also er verteilt sozusagen sein Spiel schon auf relativ viele Leute und die dann auch nicht, also du hast keinen, der raussticht, 71, 51 Yards, 46 Yards, 41 Yards, also da weiß man dann.
Ja, das ist quasi das Gegenteil von Seattle. Seattle hat zwar auch eine ausgeglichene Wide-Receiver-Gruppe, aber die sind alle relativ schlecht. Ja. Und bei den Battlehawks ist es genau umgekehrt. Also, die sehr ein hohes Volumen haben mit gutem Value. Und die Defense gefällt mir halt auch sehr gut. Die spielen nicht unbedingt spektakulär, aber die machen die Plays dann, wenn sie es machen müssen. Will Hill wieder mit der Interception kurz vor dem Ende des Spiels hat das Spiel damit eigentlich entschieden. Und wenn du solche Playmaker hast, dann gewinnst du halt einfach diese Spiele.
Ja.
ist sehr ausgeglichen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die Offense besser ist als die Defense. Es ist wirklich so auf Augenhöhe und beide spielen auf einem sehr hohen Niveau. Für mich, wie gesagt, der momentane Frontrunner in der Eastern Conference.
Ja, sehe ich ähnlich. Ja. Okay. Wir hatten, welch Zufall, beide auf die Battlehawks gesetzt.
Ja. Nein. Das war nicht wirklich eine gute Runde für mich, was das Tippen anbelangt. Einen richtigen habe ich gehabt.
Ja. Dann am Sonntag ging es weiter mit Houston Roughnecks gegen die Dallas Renegades. Es ging 27-20 für die Houston aus. Das war natürlich eine Schmach. Aber in meinen Augen hätte Dallas das Spiel nicht verlieren müssen,
sage ich jetzt mal.
Aber gefühlt fanden die Renegades erst ab Mitte des zweiten Quarters statt. Vorher war ja noch nichts los. Und da hatte ja Houston schon 15 Punkte auf dem Board.
Ja, vor allem auch, weil Landry Jones im ersten Quarter 3 Interceptions geworfen hat. Also so in ein Spiel zu starten, das ist dann... Dann wird es schwierig, würde ich mal behaupten. Obwohl sie lange dran blieben. Also sie waren ja bis zum Ende, waren sie wirklich noch dran an den Roughnecks.
Ja.
Was eigentlich wirklich verwunderlich ist, wenn man im ersten Quarter schon 3 Interceptions geworfen hat.
Ja, und was auch wieder, sind wir wieder bei den dritten Downs, 27%. Gut. Ja, was auch traurig war, in Anführungsstrichen, dass viele Drives der Renegades, wenn sie denn sozusagen relativ dicht dran kamen, mit dem Field Goal abgeschlossen wurden. Also ich sag mal, wenn ein oder zwei Touchdowns dazwischen noch und meinetwegen ohne Extrapunkt, dann hätte es vielleicht schon ganz anders ausgesehen.
Ne? Ja, bitter natürlich auch die Verletzung von Jones. Da sah es ja Anfang der Woche aus, als würde der nicht mehr spielen in dieser Saison. Jetzt sollen es nur 2 oder 3 Wochen sein, die ausfällt. Mal schauen, aber ich glaube, dass das 2, 3 Spiele sind, in denen er vermisst wird, weil Philip Nelson ist ja ganz okay. Er ist ein sicherer Quarterback, also der wirft nicht viele Turnovers im Gegensatz zu Jones, aber der macht auch nicht wirklich viele Yards. Also das ist eher so ein Spielverwalter, wie es auch Luis Perez ist.
Ja, aber gut, vielleicht wächst er jetzt in die Rolle rein. Also schauen wir einfach
mal. Hoffen wir mal, ja. Der hat mir zwar letztes Jahr in der AAF auch nicht wirklich gut gefahren, Philip Nelson.
Okay.
Wie gesagt, das ist so ein bisschen ein Spielverwalter. Also es hat schon seinen Grund, warum der in der XFL spielt und nicht in der NFL.
Okay, dann das heißt also auch im Klartext, eigentlich haben sie dann keinen wirklichen Playmaker, also die Dallas Renegades, keinen wirklichen Playmaker in Sachen Quarterback.
Nee, nicht wirklich. Ich glaube, das geht jetzt mehr auf den Run.
Okay.
Ardis Payne und Lance Dunbar, die sind ja ganz passable Runner. Okay. Ich glaube, dass Dallas das Scheme eher darauf ausrichten will.
Dann lassen, also kein spektakuläres Spiel, sondern Yard für Yard nach vorne kämpfen.
Ja, so ein Arbeitssieg werden die dann versuchen zu holen.
Hoffen, dass die Defense die gegnerische Offense weit weghält.
Naja. Ja, die waren ja auch nicht wirklich schlecht. Also klar, die haben 2 Touchdowns zugelassen im ersten Quarter durch diese Interceptions von Landry, aber dann haben sie eigentlich ganz gut mitgehalten, ne? Also klar, die haben 27 Punkte zugelassen, aber wir sprechen ja auch von den Roughnecks und PJ Walker ich würde jetzt mal behaupten, dass das schlechteste Spiel in Anführungs- und Schlusszeichen von ihm war in der XFL. Der war nicht so explosiv wie in den Spielen davor.
Nee, also er war nicht der X-Faktor, auch wenn er jetzt unterm Strich 12 Touchdowns gegen 2 Interceptions im Buch hat. Und wer auch kein Faktor war, war Cam Phillips.
Mit ganzen
9 Yards. hat er sich mal eine Auszeit genommen in Texas.
Sieht so aus. Aber hat gereicht. Die haben 4 Siege auf dem Konto, keine Niederlage. Die haben eine weiße Weste. Und das wird wahrscheinlich auch nach diesem Wochenende so sein.
Ja, und wer sozusagen den Part von Cam Phillips übernommen hat, war halt Nick Holley.
Wieder einmal, ja. Der war ja schon im ersten Spiel ganz gut. Wusstest du, dass das eigentlich ein Quarterback war?
Nö.
Also der war auf dem College, war das ein Quarterback und ich glaube, dann ist er noch während dem College zum Running Back umfunktioniert worden und bei den Roughnecks wird er als Wide Receiver eingesetzt. Also das ist schon ein sehr spezieller Spieler. Ein bisschen ein Schweizer Taschenmesser.
Schon wieder. Aber das ist ja spannend. Man hört relativ häufig, dass ja, irgendwie Quarterbacks eher mal dann zu einer anderen anderen Funktion umgewandelt werden oder genutzt werden. Hast du es auch schon mal andersrum erlebt? Also weiß ich nicht, dass ein Running Back dann auf einmal langfristig ein Quarterback gespielt hat oder irgendein anderer?
Nee, ich glaube, das ist fast nicht möglich auf diesem Level, weil als Quarterback hast du ja diese Mechanismen, die du automatisch erlernst in deiner Jugendzeit. Ja. Ich glaube nicht, dass man das dann irgendwie am College dann so wechselt, dass da ein Running Back ein Quarterback wird. Ich glaube, okay, da ist der Rückstand zu diesem Skillset ist zu hoch. Ich bin mir nicht sicher natürlich, also ich kann mich an keinen erinnern, aber könnte natürlich dennoch sein, dass das
aber man hört es, wenn dann eher andersrum. Also ein Quarterback, der dann sozusagen wegen Überangebot oder weil sich die Körpermaße oder was auch immer entsprechend verändern, dann gesagt wird, okay, dann geh lieber auf eine andere Position.
Ne? Ja, klar.
So. Okay. Wir hatten beide in unserem jugendlichen Leichtsinn auf die Renegades gesetzt. Also ich natürlich, klar.
Gut. Ja, für mich war das eigentlich auch ein klarer Tipp. Ich weiß nicht warum. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Renegades das Ding machen, aber ja, wer weiß, wie das ausgegangen wäre mit Landry Jones bis zum Ende. Ne?
Ja, hätte Fahrradkette. Ne?
Ja, man weiß es nicht.
Genau. Ich weiß auch nicht, warum denn Footballspiel 4 Quarter am Hach geht. Hätte auch gereicht, wenn 2., 3. und 4. Quarter gespielt hätten. Ja. Nein. So, und dann kam ja noch so ein Spiel mitten in der Nacht am Montag früh.
Ich ziehe meinen Hut vor dir. Das hast du sehr gut vorausgeahnt, wie das Spiel aussieht.
Also mal ehrlich. Also DC Defenders zu Gast bei den Tampa Bay Vipers. 0-25. Da stelle ich doch mal kurz die Frage, war das Team aus Washington überhaupt in Tampa Bay anwesend? Ganze 107 Yards in 4 Quarter? Schnitt von 1,9 Yard pro Play? Wo waren die?
Ich kann es dir nicht sagen.
Also ich mache jetzt mal Verschwörungstheorie. Das war das 9. Team der XFL, was da zu Gast war in Tampa Bay. Die DC Defenders hatten keine Lust, die sind in Washington geblieben.
Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Cardale Jones sah wieder sehr schlecht aus.
Ja.
Und die Wide Receiver konnten keine Akzente setzen. Mal schauen, wie das jetzt, ich weiß nicht, spielen die jetzt zu Hause das nächste Spiel? Ich glaube.
Warte, sie spielen. Sie spielen gegen St. Louis. Und, gut. Also ich bin schwerstens enttäuscht. Warte mal, jetzt bin ich hier völlig verrutscht.
Was, du bist enttäuscht, dass das hier richtig getippt ist? Also
Nein. Aber ich habe richtig getippt. Ich bin von den DC Defenders und Jones natürlich enttäuscht, weil die haben ja relativ gut angefangen. Ne? Ersten Spieltag 31 Punkte, zweiten 27. Dann kamen die beiden Auswärtsspiele 9-0. So.
Ja, und Cardale Jones sieht wieder so aus, wie er in der NFL ausgesehen hat. Also das hat schon seinen Grund, warum der nicht mehr dort spielt. Der sah ja in den ersten beiden Spielen so aus, als wäre das nächste große Ding in der NFL.
Ja.
Und jetzt sieht das dann so aus, wie es aussehen sollte. Mal schauen, wie lange sich Coach Hamilton das noch anschaut. Mit Tyree Jackson hast du ja einen sehr rohen, aber durchaus guten Quarterback, würde ich jetzt mal behaupten, den du da auch noch einsetzen kannst. Der ja auch eingesetzt wurde. Mal schauen.
Aber
ich verstehe das einfach nicht. Keine Ahnung. Und die haben jetzt ja auch in der Defense Matt Elam entlassen, obwohl der beste Tackler war am vergangenen Wochenende. Keine Ahnung, was da los ist. Also ich glaube, da liegen die Nerven blank, würde ich jetzt mal behaupten.
Okay. Aber auf der anderen Seite, bei den Tampa Bay Vipers, machte Taylor Cornelius einen guten Job.
War ganz okay, ja.
Seinem Gegenüber, denke ich mal, war das schon okay.
Klar. Gut. Aber Cornelius hat auch eher so einen Game Manager. Also man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die zwei Running Backs haben, die beide über 100 Yards gelaufen sind.
Ja.
Das ist dahingegen spannend, dass es noch nie einen XFL Running Back hatte, der mehr als 100 Yards erlaufen hat. Und die Tampa Bay Vipers dann einfach in Woche 3 gleich 2 Running Backs haben, die das geschafft haben. Oder war das Woche 4? Nee, Woche 4, sorry. Ja, da wurde Geschichte geschrieben, ne?
Genau.
Keine Ahnung. Ich bin froh, dass die Warpers jetzt endlich einen Sieg haben. Mal schauen, wie viel der wert ist, wenn man jetzt sieht, dass sie nach Los Angeles gehen müssen.
Mal schauen. Das war das einzige Spiel, was wir unterschiedlich getippt haben. Du hast auf die Defenders getippt, ich auf die Vipers. Damit können wir den vierten Spieltag abschließen. Was das Thema Quarterback grundsätzlich so betrifft, also wir hatten ja mit Jones und PJ Walker hatten wir ja sozusagen Zweier, die, wo man gesagt hat, na, vielleicht könnten die das ja nochmal Richtung NFL irgendwie schaffen, aber mittlerweile, ja, weiß ich nicht. Also
bei Jones bin ich mir eigentlich sicher, dass das nichts mehr wird. Also ja, dafür waren diese zwei Spiele dann schon wieder zu ausschlaggebend, dass man einfach sieht, was der für Probleme hat. Und der hat schon seine Probleme. Also der hat echt nicht gut ausgeschaut jetzt in den letzten beiden Spielen. Und ich glaube, dass das schon einen sehr großen Impact hat, wenn irgendein NFL-Team ihn beobachtet hat. Und die werden ja beobachtet, diese Quarterbacks. Bei PJ Walker bin ich mir eigentlich sicher, dass der eine Camp-Einladung bekommen wird. Gut, da wird auch Cardale Jones wahrscheinlich ein Kandidat sein, aber PJ Walker hat da eigentlich ganz gute Karten, wenn der so weitermacht wie bisher. Na gut, weil der spielt ja gut, ne? Also ist ja nicht so, dass der schlecht gespielt hätte oder so.
Ja.
Er hat einfach nicht so dominiert wie in den Wochen davor.
Aber ich denke gerade beim Quarterback, wenn ich schon die Chance habe, ihn sozusagen spielen zu sehen in der XFL, dann will ich halt auch wirklich was sehen. Also ich sag mal, die sozusagen die Verwaltung eines Spiels übernehmen, die werden da nicht interessant sein. Glaube ich jedenfalls nicht. Aber die, wo du siehst, okay, da passiert schon was und sie können dann Spiel auch lesen, können dann selber die Entscheidung treffen, laufe ich jetzt lieber doch oder auf jeden Fall will ich irgendwie eine Interception oder irgendwas umgehen. Also die sind dann vielleicht interessant, aber die Game, ja, Changer, also die jetzt wirklich nur Verwaltung wie, ja, jetzt ich sag mal, der Großteil der Quarterbacks in der XFL verwaltet mehr das Spiel.
Ja, aber das war tatsächlich in der AAF auch so. Klar, da gab es einige Quarterbacks, die gut gespielt haben. Ein Garrett Gilbert war da sehr dominant, so ähnlich wie es eigentlich PJ Walker war, obwohl Gilbert eher der klassische Pocket Quarterback war. Aber die NFL hat dennoch von der AAF 7 Quarterbacks dann in die Camps eingeladen. Also
okay, wie viele sind davon übrig geblieben?
Keiner. Also Brandon Silvers war einer davon, Luis Perez, wer war jetzt? Also das waren jetzt zwei Namen, die wir jetzt in der XFL wieder haben. Und die anderen, die sind gar nicht mehr. Ja, die sind gar nicht mehr. Ah, doch, ich sehe, Garrett Gilbert ist tatsächlich im Roster der Cleveland Browns momentan.
Okay, gut. Es ist ja auch immer so eine Sache. Der Quarterback kann natürlich immer nur so gut sein, ne, wie seine Leute, seine Offense. Und ja, wie man immer so schön sagt, passe ich mein Spiel dem Quarterback an oder muss ich den Quarterback verbiegen, dass er in mein Spiel passt, als Coach? Das, was ich eigentlich erhofft habe, dass man nach dem vierten Spieltag sagen kann, okay, es geht in die oder in die Richtung. Da gibt es nur zwei Teams. Und zwar die Houston Roughnecks. Da geht es in die ganz klar in eine Richtung und die St. Louis Battlehawks. Und alle anderen schwimmen so.
Das sind so Fragezeichen einfach. Ja, du kannst dir nicht sicher sein, ob die jetzt einen guten Tag erwischen oder einen schlechten Tag. Ne?
Ja.
Ja, ich würde das auch so sagen. Also die Battlehawks und die Roughnecks, das sind so die dominierenden Mannschaften. Ja. Und alles dahinter ist so eine Wundertüte.
Noch eine Wundertüte.
Noch eine Wundertüte.
Und was ich auch finde, ist, dass Also es wurde am Anfang gesagt, durch die Regeländerungen, es werden halt High-Scoring-Games werden. Ja, dann hat man ja am Anfang gesagt, okay, die müssen sich auch erstmal warm spielen und.
Ja.
Aber, ja, okay. Wann ist ein Football-Spiel ein High-Scoring-Game?
50 Punkte? Ja, ich würde schon sagen, also im Total meinst du?
Ja, ja.
Ja, ich würde, ja, aber 50 Punkte ist auch nicht wirklich viel. Ne? Ja, das sind beide Teams 25 Punkte, das sind ein bisschen mehr als 3 Touchdowns.
Ja.
Ich weiß nicht, ich würde so ab 60 Punkte würde ich dann schon sagen, ja, okay, jetzt haben wir ein High-Scoring-Game.
Aber da sind wir ja nun weit weg von.
Ja, ja, wirklich weit. Also die Over- und Under-Badlines, die man da ja immer eingeblendet sieht, die sind, die werden kaum erreicht.
Also wir hatten, das wird so bleiben. Ja, wir hatten am 22. Februar Houston gegen Tampa Bay 34-27, so mehr oder weniger eine Punktlandung, 61 Punkte und ansonsten, ich guck gerade mal durch, 37-7, nee.
War glaube ich nichts mehr. Also das müsste eigentlich das Topspiel, also das High-Scoring-Game gewesen sein. Ansonsten hatten wir nicht. Aber ja, ist natürlich auch immer schwierig. Das war jetzt 4 Spiele. Die meisten Teams haben mit verschiedenen Quarterbacks gespielt. Mhm. Ich glaube, bei jedem Team hat mal der Backup gespielt, außer bei den Roughnecks. Und bei den Battlehawks ist kurz mal der Backup reingegangen. Aber ansonsten haben die ja immer verschiedene Quarterbacks ausprobiert. Die LA Wildcats hatten in Woche 1 einen anderen Quarterback. Mit Josh Johnson sieht das schon besser aus. Die New York Guardians, die haben jetzt 3 Quarterbacks ausprobiert. Die Dragons haben auch 3 Quarterbacks probiert. Die Renegades haben 2 Quarterbacks probiert. Die Defenders auch 2. Und die Tampa Bay Vipers hatten 3 Quarterbacks oder so, die sie ausprobiert haben. Also, ja, die müssen sich zuerst festlegen. Ich sage mal, wenn ein Quarterback 4 Spiele am Stück gemacht hat, dann dann sollte es dann eigentlich klappen mit diesen High-Scoring-Games.
Ja, ja. Wobei natürlich dadurch, dass die Saison so kurz ist, man eigentlich nicht die Zeit hat, ne? Und wenn du dir überlegst, wenn du dir überlegst, wie es bei der NFL ist, da hast du dann eigentlich gefühlt deinen Starter schon meistens und nur wenn der dann wirklich nichts mehr auf die Kette kriegt, dann wird halt getauscht, ne?
Ja, interessant wird dann sein, wenn es eine zweite Saison gibt, ne? Weil, wie gesagt, die meisten Spieler, die sind ja dann wieder weg, also die werden von der NFL ausprobiert, dann werden die wieder gecuttet oder in die Practice Squads eingegliedert. Dann wird sich zeigen, weil ich glaube nicht, dass nächstes Jahr wieder alle Quarterbacks so verfügbar sein werden. Die haben ja vielleicht dann auch irgendwann keine Lust mehr da zu spielen.
Ja, klar. Okay. So, da gehen wir nochmal kurz durchs Tippspiel, auch wenn es schmerzhaft ist. Du hast vor dem Spieltag 11-9 geführt. Jetzt habe ich einen Punkt aufgeholt. Du führst jetzt mit 12-11 nach dem 4. Spieltag. Ich taste mich da ganz langsam ran. So, gucken wir zuerst auf die Eastern Conference nach dem 4. Spieltag. Deine St. Louis Battlehawks haben 3-mal gewonnen, 1-mal verloren, plus 4 Touchdowns. Die DC Defenders, die irgendwie auf dem absteigenden Ast sind, haben 2 Spiele gewonnen, 2 verloren, minus 4 Touchdowns. So, und jetzt kommt was ich nicht verstehe. Die Guardians, die New York Guardians, sind mit dem ebenfalls 2 Siege, 2 Niederlagen und minus 3 Touchdown auf dem 3. Platz. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Differenz der Touchdown dann eher für die Guardians ausschlägt, aber gut.
Ah, weißt du warum?
Warum?
Das Direktduell zählt, glaube ich, mehr als das andere.
Und auf dem 4. Platz sind die Tampa Bay Vipers mit 1 Sieg, 3 Niederlagen und minus 2 Touchdown.
Nee, was habe ich jetzt gesagt? Also du hast nicht verstanden, warum die Guardians hinter den Defenders sind, oder was? Ach so, aber das Direktduell, die haben ja verloren gegen DC.
Okay, habe ich schon wieder verdrängt. Okay, die Western Conference, also da gibt es jetzt keine wirkliche Überraschung. Man hat so das Gefühl, dass St. Louis langsam aber sicher sich vom Rest absetzt. So gefühlt.
Was, St. Louis oder was?
Ja.
Im Westen?
Nein, in der Eastern Conference.
Eastern Conference, ja. Wobei das ja auch nur ein Spiel, ne? Also wenn die verlieren, dann sind die Defenders wieder über ihnen.
Ja.
Und aber wenn sie jetzt am Wochenende wieder gewinnen, dann sieht das schon klar nach Playoffs aus.
Ja, dann sind sie 4-1 und da sie ja gegen die Defender spielen, wären die dann 2-3. Also gut. Okay. Hast du zu der Eastern-Konferenz noch irgendwas zu sagen? Oder?
Nee.
Gut, nicht stört. Dann schauen wir auf die andere Konferenz, die Western-Konferenz. Houston mit sauberer, reiner Weste, 4 Siege, keine Niederlage, plus 5 Touchdown. Gefolgt von den Dallas Renegades mit einer ausgeglichenen Bilanz, 2 Siege, 2 Niederlagen, minus 1 Touchdown. Die LA Wildcats sind den Dallas Renegades auf der Spur mit einem Sieg und 3 Niederlagen, aber plus 2 Touchdown. Und als letzte sehen wir dort in der Western Conference die Seattle Dragons, ebenfalls 1 Sieg, 3 Niederlagen mit minus 1 Touchdown.
Wie findest du eigentlich die Defense der Roughnecks?
Die fand ich war jetzt noch nicht so spielentscheidend.
Ja, weil ich sehe gerade, dass die am zweitmeisten Touchdowns zugelassen haben. Ja. Und das überrascht mich jetzt tatsächlich etwas.
Ja,
die
aber
haben 11 Touchdowns bekommen.
Ja.
Nur die Defenders haben einen mehr. Und ansonsten sind die quasi das zweitschlechteste Team, was diese Statistik anbelangt. Das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt.
Na gut, aber solange sie 16 machen.
Klar. Aber die Frage ist halt nur jetzt, PJ Walker hat nur 2 Touchdowns geworfen im letzten Spiel.
Ja.
Und dann brauchst du vielleicht irgendwann deine Defense. Wann fällt die weiße Weste der Roughnecks?
Ja. Naja.
Ja.
Schauen wir mal.
Gut. Wir mal.
Also da gibt's glaube ich auch nicht so viel. Wo man jetzt sagen könnte, das ist jetzt überraschend, auch bei der Western-Konferenz mit Houston, wo ja auch dann das Endspiel sein soll, ist halt vorne weg, aber es heißt immer noch nichts, also sind ja noch ein paar Spieltage. Aber auf jeden Fall ist es sowohl in der Eastern als auch in der Western-Konferenz noch spannend, was den zweiten Platz betrifft. Also da sehe ich bei beiden, also alle drei Teams jeweils, haben da noch eine Chance. Eine dicke Chance.
Auf jeden Fall, ja.
Also da war jetzt keins dabei, wo man jetzt sagen könnte, okay, die haben jetzt, sagen wir mal jetzt, die Renegades haben jetzt die 2 Niederlagen waren extrem unglücklich oder so. Also da war jetzt auch nichts dabei, wo du sagen könntest, das war unverdient, ja.
Nee, und wie du sagst, die haben die Niederlagen gegen die 2 besten Teams bekommen, also gegen St. Louis und gegen Houston. Ja. Ansonsten haben die ja ihre Spiele gewonnen und von daher. Ja, die würde ich nicht unterschätzen.
Nee.
Die haben jetzt das Schwierigste haben sie ja schon fast hinter sich. Müssen noch einmal gegen Houston spielen. Und dann haben sie eigentlich Teams, die ich jetzt schlechter einschätzen würde, als die Renegades es sind.
Gut.
Also zumindest gegen LA und gegen Seattle sollten sie ja noch ein paar Siege holen.
So, dann hatten wir ja letzte Woche eingeführt, wer unsere Top-Spieler des Spieltags sind.
Mhm.
Aha. Hast du welche im Petto oder hast du keine?
Natürlich, ich habe mir da Gedanken gemacht.
So, ich habe mir relativ wenig Gedanken gemacht in Sachen. Also es geht ja immer um den Top-Spieler des Spieltags.
Genau, also ein Quarterback, ein Offensive-Spieler mit dem größten Impact, dann ein Defense-Spieler und was hast du noch? Ein Special-Team?
Einen aus dem Special-Team.
Special-Team hab ich keinen. Ich gehe da wahrscheinlich wieder mit meinem Lieblingsspieler Panther Market King und St. Louis Battlehawk. Nee, Spaß. Der war jetzt nicht, also ist mir nicht aufgefallen. Keine Ahnung. Aber ich habe Special-Teams, kann ich dir keinen nennen. Da ist mir keiner wirklich ins Auge gestochen. Deshalb, wie gesagt, gehe ich immer mit Market King.
Ja, also bei mir ist es ähnlich, fangen wir einfach von hinten an, weil also da war ich letzte Woche schon mit Austin McGinnis aus Kentucky, der hat wieder ein Field Goal gemacht, hat jetzt mittlerweile 8 Field Goals gemacht, okay, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt sagen kann, er ist jetzt irgendwie besonders aufgefallen. Also beim Special Team fiel es mir sehr schwer. Beim Quarterback fand ich schon, auch wenn es viel mit Verwaltung zu tun hat, Taylor Cornelius von den Tampa Bay Vipers recht gut.
Okay. Ich habe da Jordan Tamu, ehrlich gesagt.
Ja. Der hat
mir sehr gut gefallen. Und den habe ich noch nie erwähnt, also den habe ich auch letzte Woche nicht erwähnt und deshalb gehe ich da mit Jordan Ta'amu, der durchaus überzeugt. Aber ja. Sorry, ich bin dir da ins Wort gefallen. Was solltest du noch sagen?
Nee, ist schon okay. Also so, und in der Offense-Line habe ich Tree McBride von den LA Wildcats.
Ja, den habe ich auch.
Okay, und in der
Defense? Ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Ne? Ja. Also der hat ja in Woche 3 hat er schon 109 Yards gefangen, 2 Touchdowns. Dann diese Woche 127 Yards, nur 1 Touchdown. Aber das ist schon, also ich glaube, das war der beste Offensive-Spieler
des Spiels. Da bin ich mal gespannt, wie es jetzt am nächsten, also jetzt morgen beziehungsweise übermorgen wird. Ob er da wieder in dieser Größenordnung unterwegs ist. Und
ich glaube schon,
können wir ja gleich nochmal drauf zurückkommen, wenn wir wissen, gegen wem sie spielen. Die Defense, in der Defense-Line, Jarrell Owens von den Guardians.
Den habe ich tatsächlich auch.
Okay, mit seinen ersten beiden Sacks.
Genau, ganz genau. 4 QB-Hits, 2 Tackles for Loss. Der war wirklich überraschend. Den hatte ich vorher nicht auf dem Zettel, also der ist mir noch nie aufgefallen.
Ja,
der hat anscheinend mal bei den Cleveland Browns im Team gestanden und den hatte ich nicht auf dem Zettel, wie gesagt, und der hat sehr gut ausgeschaut.
Ja.
Also die Stats, die sprechen ja für ihn.
Damit sind in Sachen Sex 2 Spieler von den Guardians ganz vorne. Einmal 2,5 Sex und er mit 2 Sex. Kann man nicht meckern. So.
Kann man nicht meckern, ne.
Was gibt's denn noch Spannendes rund um die News für den morgigen Spieltag? Da fällt mir jetzt so spontan erstmal Landry Jones ein, wo wir vorhin ja schon drüber gesprochen haben. Irgendwie Anfang der Woche hieß es noch, ist nicht sicher, ob er überhaupt nochmal spielt. Dann hieß es 4 Wochen. Du sagtest jetzt irgendwie eventuell nur 2-3 Wochen. Und ich habe gestern wieder was von 4 Wochen gehört. Lass mal uns überraschen, okay. Oder?
Ja, kann gut sein. Ich habe die Info mit den 2 Wochen war irgendwann mal Dienstag oder Mittwochs, habe ich das mitbekommen. Kann gut sein, dass das jetzt 4 Wochen sind. Wäre ja eigentlich auch zu erwarten gewesen. Ja, weil so. Der hat ja die Schiene am Knie gehabt und ich glaube, das war das Knie, was er wieder verletzt hat.
Ja, super.
Ja.
Mega bitter. Da frage ich mich dann auch, also ich weiß nicht, ob er war ja der Erste, der den Vertrag bei der XFL unterschrieben hat, ob er zu dem Zeitpunkt schon die Schiene hatte oder das Problem mit den Knien.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist, glaube ich, im Training Camp hat er sich da verletzt und deshalb musste er dann ausfallen. Was ich mich frage ist, warum du mit einem solch angeschlagenen Quarterback so ein Play machst. Also da musst du ja damit rechnen, dass der Quarterback umgehauen wird. Ne? Und das Risiko wäre mir dann zu groß, wenn ich der Head Coach dort gewesen wäre. Und jetzt haben sie sich selber ein Ei gelegt.
Ne? Ja, aber ich glaube, das lag auch einfach daran, sie haben ja ihr erstes Spiel verloren.
Ja,
das war doch klar, das Heimspiel gegen die Battle Hawks. Ja,
genau.
Und eventuell fühlte man sich da ein bisschen unter Druck. Die Frage ist
aber dann hättest du für dieses eine Play den Backup reinnehmen können. Ja, okay. Das ist mir einfach so ein, das ist voller Kontakt. Ne? Also der muss da ja zwischen seiner eigenen Line durchgehen oder am besten natürlich hinter ihnen. Aber der wird so oder so in Kontakt kommen mit den gegnerischen Spielern. Und ja, bei diesen Menschenmassen, die da aufeinander prallen, ne, da ist ein Quarterback mit einem angeschlagenen Knie, das ist nicht der robusteste Spieler, würde ich mal behaupten. Der hat immer so ein bisschen mit Verletzungen zu tun gehabt. Warum man das dann unbedingt machen muss, ja, keine Ahnung.
Wir werden es nicht rausfinden.
Ja.
Aber, also, jetzt gehen wir, also ich gehe mal davon aus, dass jetzt erstmal Philip Nelson sozusagen seinen Platz übernimmt.
Ja.
Und dann gibt es ja noch einen gewissen Brogan Roback.
Roback, ja.
Der 2018 bei den Cleveland Browns im Roster war und 2019 bei den Steelers aus Pittsburgh und ja über die St. Louis Battlehawks ja schon mal im Team der Renegades war, dann im 9. Team und jetzt wieder zurück. Tja. Hm.
Ja, da ist also überall ein bisschen.
Ich habe jetzt ein bisschen Bauchschmerzen.
Echt? Okay.
Was die Renegades betrifft.
Ja, kommt drauf an, wie sie das Laufspiel etablieren können. Also wenn sie das schaffen, dann mache ich mir da nicht allzu große Sorgen. Falls das nicht klappt, dann wird es schwierig, wird es wirklich schwierig.
Aber, dann
aber Brogan Robeck, das ist ein bisschen ein Publikumsliebling. Der war bei Hard Knocks bei den Browns, als die da die Staffeln hatten, war er einer der Lieblinge dort. Und vielleicht kommen da ein paar Menschen mehr ins Stadion, wenn der... Okay. Wenn sie die Möglichkeit sehen, dass der spielen könnte. Aber ich glaube es nicht.
Okay. Ja, wir gehen mal davon aus, dass das Spiel der Dallas Renegades relativ eindimensional, sprich,
das auf jeden Fall.
Zu 80-90% über den Lauf gehen wird.
Ja, man hat es im ersten Spiel gesehen, da hat ja auch Phillips gespielt, also Philip Nelson. Mhm. Und da hat er irgendwie 40 Pässe, aber nur sehr wenig Yards. Also das waren ganz kurze Pässe, die er da gespielt hat. So ein bisschen diese Checkdown-Pässe.
Ja,
mal schauen. Gut. Keine Ahnung, was der Coach da machen wird.
Hast du noch irgendwas in Sachen Spieltag 5, was man wissen sollte im Vorfeld, bevor wir tippen?
Nee, tatsächlich nicht. Was ich aber noch ergänzen muss, also letzte Woche habe ich ja angesprochen, dass Quentin Flowers von den Vipers weggegangen ist, aus persönlichen Gründen.
Ja.
Der ist jetzt wieder zurück, der ist relativ schnell wieder zurückgegangen. Ich glaube, schon am Montag war der wieder beim Team, hat aber um einen Trade gebeten. Und anscheinend sollen die New York Guardians interessiert sein an ihm.
Okay.
Und während da für sogar bereit, Luis Perez wegzugeben, was ja auch völliger Schwachsinn wäre. Ne? Der einzige Quarterback, der irgendwie funktioniert hat, dass du den gegen Quentin Flowers eintauschst. Ja, da muss man sich dann fragen, was in den Köpfen da vorgeht.
Da wird ein bisschen gewürfelt, oder?
Ja, es macht tatsächlich den Anschein so, ja.
Glücksspiel bei der XFL.
Ja.
Okay, Sam, dann schauen wir doch mal auf den 5. Spieltag.
Ja.
Morgen geht's los um 20 Uhr mit den Seattle Dragons. Sie sind zu Gast bei den Houston Roughnecks.
Mhm.
Tja, da gibt's nicht viel zu sagen. Ich tippe mal auf das Heimteam, sprich auf Houston.
Ja, mache ich auch so.
Abends um 23 Uhr geht's dann weiter. Mit dem zweiten Spiel in Texas. Und zwar die New York Guardians sind zu Gast bei den Dallas Renegades. Auch da tippe ich auf das Heimteam, die Dallas Renegades.
Tue ich auch, obwohl Dallas ja zu Hause noch nie gewonnen hat.
Ja, aber
New York auswärts auch noch nicht. Also irgendeine dieser Serien wird tatsächlich fallen. Aber ich gehe ganz klar mit den Dallas Renegades mit, weil sie hat wirklich nicht überzeugend, also weil New York nicht wirklich überzeugend gespielt hat bis jetzt.
Okay, gut. Und dann geht's am Sonntag um 20 Uhr weiter.
Mhm.
Die St. Louis Battlehawks sind zu Gast bei den DC Defenders.
Das nehme ich jetzt Wunder, was du da tippst.
Ich tippe auf den Auswärtssieg.
Echt? Okay. Obwohl DC Defenders noch nie...
Ja, aber ich, also würde mich jetzt tatsächlich wundern, wenn die DC Defenders nach den zwei Auswärtspleiten jetzt wieder zu Hause aufrufen und alles super toll ist. Und St. Louis ist jetzt mit den Siegen im Hintergrund, also mit den beiden Heimsiegen, denke ich mal so selbstbewusst. Also
ja, auf jeden Fall.
Also entweder wird es ein richtig spannendes Spiel. Ja,
das glaube ich sogar, dass das spannend wird. Aber ich glaube, dass St. Louis die Oberhand behalten wird.
Okay.
Das Spiel gewinnen wird.
Oder Washington ist tatsächlich ein Team, was nur zu Hause gewinnen kann.
Schauen wir mal. Das ist ja schon das dritte Spiel. Dann haben sie schon über die Hälfte der Heimspiele hinter sich. Mal schauen. Die haben ja ein bisschen Probleme mit den Zuschauerzahlen. Wusstest du das? Das war das Team, das die wenigsten Zuschauer zu Hause hatte. Obwohl das eigentlich ganz gut ausgeschaut hat am Anfang.
Ja.
Aber das Stadion ist natürlich auch relativ klein.
Gut, aber gut. Also ich sag mal so, solange das nicht so aussieht, dass man das Gefühl hat, die haben jetzt die Schulklasse noch reingeholt, damit überhaupt Leute drin sind.
Das also, hatten wir ja bei den New York Guardians im Spiel letzte Woche. Das Stadion sah leer aus. Ne? Und dann war das gar nicht mal so schlecht. Aber ich bin schon der Meinung, dass die XFL eher die kleineren Stadien anpeilen sollte, weil die Zuschauerzahlen, die werden nicht mehr allzu groß steigern. Ne? Und ja, dann sprechen wir von 20.000, 25.000 Zuschauern Maximum. Und das sind so solche Stadien wie die in New York und bei Tampa Bay sind dann einfach zu groß.
Ja, da macht's dann, ich glaube, da macht's auch keinen Spaß als Zuschauer. Also
ja, so, und auch als Spieler würde ich mal sagen, ne?
Ja.
Bist in einer leeren Halle quasi, dann ist das schon nicht so schön.
Also du gehst auch mit St. Louis.
Ja, klar.
Okay. Und wieder ganz früh, weil es ist ja übrigens Zeitumstellung in Amerika.
Von
Samstag auf Sonntag. Mhm. Wird von der Winter- auf die Sommerzeit umgestellt, wusste ich auch nicht, aber gut. Also da. Und am Montag um 2 Uhr morgens, da kann man dann schon beim Frühstück Football gucken, da sind die Tampa Bay Vipers bei den Los Angeles Wildcats zu Gast.
Jo. So.
Ich tippe auf Heimsieg LA.
Das tippe ich auch.
Super.
Wir sind uns tatsächlich einig diese Woche. Ne? Nee, also ja, ich glaube nicht, dass Tampa Bay so dominierend spielen kann, wie sie das letzte Woche getan haben. Ich glaube, dieser eine Sieg, der tut ihnen gut. Aber wollen wir es nicht übertreiben? Ne?
Ja, schauen wir mal. Sage mal, wusstest du, ich hab ja letztes Mal dir erzählt, ich suche immer irgendwie welche Sachen raus, die man vielleicht nochmal so nebenbei erzählen kann. Und heute will ich mal was über dieses komische Ei erzählen, sprich dem Football. Und zwar mehr als 20 Jahre gab es keinen einheitlichen Football, weshalb die Bälle sehr unterschiedliche Ausmaße hatten.
Ja.
Und ab den späten 1940er Jahren gab es dann in der NFL eine feste Verordnung über die Größe und da gab es dann den The Duke, nannte man den Ball, nach Wellington The Duke Mara, komme ich gleich noch zu, mit dem Ball wurde dann ganz lange gespielt, bis in die 70er, und zwar war da ja der Zusammenschluss der NFL und der AFL und dann wurde auf einmal wieder ein anderer Ball benutzt und 2006 ist man dann wieder auf das alte Design zurückgegangen. Und Wellington the Duke Mara wurde geboren 14. August 1916 in New York. Der war Funktionär, ein amerikanischer American Football Funktionär und von 1959 bis 2005, bis zu seinem Tod, war er Miteigentümer der New York Giants. Ja, also es gab mal eine lange Zeit, wo unterschiedliche Footballs benutzt wurden, unterschiedliche Formen, unterschiedliche Farben.
Jetzt ist das, ist das einheitlich jetzt?
Genau. Also der.
Aber nur in der NFL oder auch?
Nee,
weil die XFL, die hat ja andere Bälle, oder nicht?
Ja, aber die Größe ist gleich.
Ist es gleich, okay.
Ich dachte, das sei
unterschiedlich, weil es gab ja mal diese Diskussion, dass die Harmonie zwischen den Quarterbacks und Wide Receiver in Woche 1 noch nicht so gepasst hat, weil die Wide Receiver nicht wirklich klar kamen mit dem neuen Ball. Aber
ich glaube, die spielen nicht mit dem Lederball. Kann das sein?
Keine Ahnung.
Es ist ja so, die Bälle in der NFL, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, die sind ja einfarbig und aus Leder. Im College sind sie ja zweifarbig. Also da gibt's ja so. Und die Maße, warte mal, die Länge muss zwischen 27,5 und 29 Zentimeter liegen. Und der Längsumfang, es kann nicht so ein großer Unterschied sein, der muss zwischen 70,5 und 72,5 Zentimeter liegen. Das ist so ähnlich wie beim Fußball. Wusste ich auch nicht, dass sozusagen, wenn du einen Football hinter einen Fußball legst, dann ist der Football fast nicht zu sehen.
Okay.
Ja. Aber also in den 70er Jahren kam es zu, wurde sozusagen der Ball eingeführt, dann wurde das Ganze nochmal über den Jordan geworfen, also beziehungsweise von 41 bis in die 70er und 2006 ist man dann wieder zurückgegangen zu dem Ball, der halt von 41 bis 70 benutzt wurde. Ja. Das war jetzt nur mal so, ich gucke immer, ob ich irgendwas finde, was vielleicht mal spannend sein kann, was so ein bisschen über den Tellerrand hinausgeht.
Ja, passt doch. Haben wir wieder was gelernt, ne?
Gut, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst für den Spieltag?
Nee, ich muss dir ehrlich sagen, ich war diese Woche nicht wirklich so angefressen von der XFL.
Ja.
Hab das Ganze natürlich ein bisschen beobachtet, aber war jetzt nicht der aktivste Mensch, was die XFL angeht. Mal schauen. Dieses Wochenende kann ich nur die frühen Spiele sehen, also am Samstag das Frühe und am Sonntag das Frühe.
Ja.
Und die anderen muss ich dann irgendwie in Wiederholung schauen.
Ja,
aber okay. Das kriege ich schon hin.
Ja. Also ich werde, lass mich mal kurz gucken, wahrscheinlich morgen die beiden Spiele werde ich mir vielleicht angucken. Sonntag weiß ich noch nicht. Und ja, gut, Tampa Bay Vipers gegen Los Angeles Wildcats. Nee, also dann müssen es nochmal 3 Stunden Verschiebung sein, dann könnte man es wirklich zum Frühstück sich angucken.
Zum Frühstück schauen, ja. Das wäre dann besser. Nee, das ist, ja, das sind keine Zeiten für uns Europäer, ne?
Nee, aber
gut. Damit können wir nichts anfangen.
Ja, aber es ist ja auch nicht so dramatisch, weil in den Shownotes werde ich wieder den Link in den zu dem Kanal rüber, YouTube-Kanal mit aufführen, wo man alle Spiele zumindest in der Zusammenfassung irgendwie 10 Minuten rund sehen kann. Also.
Ja, okay, perfekt.
Sam, gut. Wir mussten ja das Ganze ein bisschen verschieben, alles kein Problem. Hat mir wieder eine Menge Spaß gemacht mit dir.
Mir auch, ja. Danke für die Flexibilität, die du da gezeigt hast.
Ja, also wenn du schon mit mir das machst, dann muss man auch mal ein bisschen flexibel sein, oder? Und solange wir nicht... Nichtsdestotrotz, wer Sam folgen will, der kann es bei Twitter gerne machen. Ihr findet ihn unter @XFLGermany. Wobei er mir immer noch nicht erklärt hat, wie er auf Germany kommt, aber ist egal.
Ja, ich sag dir so, wenn ich XFL Switzerland gemacht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich so 4 Follower oder so. Ich glaube, die Football-Communities in Deutschland sind dann doch größer. Und ich meine, ich schreibe ja meine Tweets alle auf Deutsch und von daher passt das schon.
Alles in Ordnung, Sam. War auch nicht wirklich ernst gemeint.
Nee, ich weiß schon, wie du.
Ich wünsche dir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine tolle Woche. Spannende Spiele am Wochenende in der XFL. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, ne, Sam?
Ja, auf jeden Fall. Das wünsche ich euch auch. Und viel Spaß bei der XFL. Folgt diesem Podcast, folgt uns auf Twitter und auf Social Media. Und gutes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.